Bist du bereit, 10 Tage tief in die Divomukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts. Das, was nicht durch Worte ausgedrückt werden kann, aber durch das die Worte selbst ausgedrückt werden, das allein erkenne als Brahman. Herzlich willkommen, wie schön, dass du auch bei dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Zu meinem Podcast Ist das noch Yoga vom Suchen und Finden der Erleuchtung. Heute geht es um ein Thema oder besser gesagt eigentlich um ein Wort, das du vielleicht schon mal gehört hast, aufgeschnappt hast und was unendlich viele Beschreibungen hat und eigentlich auch keine. So dass jeder Versuch, dieses Wort zu beschreiben, von vornherein zum Scheitern verurteilt wird. Warum möchte ich trotzdem versuchen, eine Folge darüber zu machen? Weil ich glaube, dass das Konzept und die Idee, die dahinter steckt, so wahnsinnig wundervoll befreiend sein kann. Außerdem ist dieses Konzept, diese Idee, dieses Wort eines der Schlüsselwörter in den sogenannten Upanishaden, also einer Textsammlung, die vor allem der Philosophie des Vedanta zugeordnet wird. Eine Philosophie, die in den letzten Jahren eine Art Renaissance erlebt hat unter dem sogenannten Neo-Vedanta, was manchmal sehr weit abschweift vom Vedanta, wie es ursprünglich gelehrt und verstanden worden ist, andere Dinge einfach aus dem Kontext nimmt und so weiter. Das soll heute nicht Schwerpunkt meines Podcasts sein, aber ich möchte dich nur daran erinnern und darauf hinweisen, dass dir vielleicht in den sozialen Medien, im Internet Menschen begegnen werden, die sich als Neo-Vedantins bezeichnen, also als Menschen, die eine neue Art des Vedanta unterrichten wollen, das absolut seine Berechtigung hat. Ich werde mich heute vor allem auf die eher traditionellen Arten und Weisen, Brahman, das ist das Wort, um das es heute geht, beziehen. Eine meiner Sanskrit-Lehrerinnen, Manorma, hat mal gesagt, dass das Wort Brahman eines der herausforderndsten Worte ist, sie korrekt auszusprechen. Warum? Das liegt wahrscheinlich an dem luftigen H-Laut direkt in der Mitte des Wortes. B-R-A-H-M-A-N, Brahman. Und diese Luft da drinnen, so wird es manchmal interpretiert, soll sinnbildlich oder auf dieser klanglichen Ebene für das Weite, für das Große, für das Unendliche stehen. Brahman. Und weil das so herausfordernd für viele auszusprechen ist, gibt es wohl auch eine andere Möglichkeit, das Wort korrekt auszusprechen, Brahma. Also das H einfach nach hinten zu stellen. Aber ich denke, wenn wir uns anstrengen und bemühen, ist es ganz wunderbar, diese kleine Pause da drin zu haben und das bisschen mehr an Aufmerksamkeit, was es braucht, um dieses doch so besondere Wort auszusprechen. Brahman. Das Wort Brahman, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, spielt eine zentrale Rolle in der Textsammlung der Upanishaden, die selber über einige hundert, vielleicht sogar fast 1000 Jahre geschrieben worden sind. Es gibt also verschiedene Upanishaden, verschiedene Texte, zum Teil sehr, sehr kurz mit ein paar Versen nur oder sehr, sehr lang. Die Upanishaden, die dem Vedanta angehören, versuchen das Wissen der Vedas auf eine Essenz herunter zu distillieren. Vedanta bedeutet wörtlich das Ende der Veden. Manchmal heißt es sei damit eben gemeint, dass die Veden auf das reduziert werden, im positiven Sinne, was aus Sicht der Vedantins wirklich wichtig ist. Das heißt, viele, viele Beschreibungen der Rituale zum Beispiel, die wir in den Veden finden, können wir im Vedanta, in den Upanishaden nicht mehr finden. Gleichzeitig gibt es aber die Idee und das Konzept der Unendlichkeit von etwas Immerwährendem. von etwas, das nicht sterben kann. Etwas, das schon immer da war und immer da sein wird. Etwas, von dem es nichts Zweites gibt, nichts Vergleichbares. Und eben dieses ist Brahman. Ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht aus verschiedenen relativ bekannten Upanishaden, wo Brahman definiert wird, wenn man das überhaupt so sagen kann. Denn schon gleich das erste Beispiel, und ich lese dir jetzt ab, falls du das Video siehst und dich wunderst, warum ich nach unten schaue. In der Kena Upanishade heißt es zum Beispiel gleich fast direkt am Anfang im zweiten Vers, im zweiten Mantra, wie man genauer gesagt sagen müsste, das, was nicht durch Worte ausgedrückt werden kann, aber durch das die Worte selbst ausgedrückt werden, das allein erkenne als Brahman. Das, was nicht durch Worte ausgedrückt werden kann, aber durch das die Worte selbst ausgedrückt werden. Es sind also niemals die Worte selbst. All die Worte, die ich jetzt finde, die ich vorlese, die ich mit dir teile und die du selber lesen kannst, können niemals wirklich der Idee von Brahman gerecht werden. Aber das, was hinter den Worten steckt, durch das die Worte ausgedrückt werden, Brahman also als eine Idee von einer darunterliegenden Matrix, könnten wir vielleicht heutzutage sagen, die in allem und jedem steckt, auch in jedem Wort, die das ist, was mit unseren Sinnen, mit unseren normalen, üblichen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. In der Chandogya Upanishade heißt es, alles ist wahrlich Brahman. Eine sehr, sehr einfache, ja banale Aussage. Alles ist Brahman. Aber genau um diese Idee und dieses Konzept ranken sich dann wieder verschiedene Ideen und Herangehensweisen, die die verschiedenen Strömungen des Vedanta entstehen lassen. Die zwei großen Vertreter des Vedanta sind der Dvaita Vedanta und Advaita Vedanta. Und wenn du dem Podcast schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ein kurzes A im Sanskrit meistens das Gegenteil aus dem Wort macht, was danach kommt. Advaita Vedanta ist also das Nicht-Dvaita Vedanta. Dvaita bedeutet zweifach, zweisam, dual, das duale Vedanta. Also eine Vorstellung, wo es eher eine Trennung zwischen mir und dem Kosmischen gibt. Zwischen dem individuellen Selbst, der Jiva, und dem kosmischen Selbst, Brahman. Advaita Vedanta ist also das Gegenteil davon, verfolgt die Idee, dass diese beiden Dinge nie voneinander getrennt gewesen sind und auch eigentlich gar nicht voneinander zu trennen sind. Und dann gibt es noch verschiedene Abstufungen, verschiedene Extreme. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge, in der ich über Vallabhacharya gesprochen habe, der das Mantra Shri Krishna Sharanamama geprägt hat, der der Sage, der Legende, der Geschichte nach in einer Debatte seinen Shunadvaita Vedanta begründet hat, also den puren, non-dualen Vedanta. Weil er gesagt hat, selbst die Dinge, die in den Upanishaden als Illusion bezeichnet werden, als temporär, als vergänglich, all das, was unsere normalen Sinne wahrnehmen können, selbst diese Dinge sind Brahman. Und genau diese Idee gibt es, dass Brahman, wenn man eher aus einer dualistischen Herangehensweise kommt, Maya, die illusorische Welt, die Welt, die sich messen lassen kann, die einen Anfang und die ein Ende hat, auf uns bezogen, zum Beispiel unser Alter, unser Aussehen, unser Name und so weiter, dass diese erschaffen worden sind, damit wir als Werkzeug, als eine Art Sprungbrett damit Brahman wieder erkennen können. Noch eine letzte Definition aus den Upanishaden, aus der Mundaka Upanishade, aus dem zweiten Kapitel. Brahman ist das, woraus alle Dinge entstehen, worin sie leben und worin sie am Ende zurückkehren. Brahman ist das, woraus alle Dinge entstehen, worin sie leben und worin sie am Ende zurückkehren. Brahman ist also Anfang, Mitte und Ende. Wie können wir jetzt als Yoga-Lehrende so ein komplexes Thema, das für unseren Verstand so schwer zu greifen ist, in den Yoga-Unterricht mit integrieren oder, falls du noch nicht selber unterrichtest, in die Yoga-Praxis. Letztlich können wir Brahman in allem und jedem finden. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig wertvoll sein kann, wenn wir ganz gezielte Instrumente einsetzen, mit denen unser Verstand erst einmal etwas anfangen kann. Das Singen von Mantra oder das Rezitieren von Versen kann ein erster Schritt sein. So gibt es eines der berühmten Aussprüche aus den Upanishaden, Aham Brahmasmi, das einfach nur heißt, ich bin Aham Brahman Brahmasmi. Und diesen Ausspruch könnten wir immer und immer wiederholen. Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, ich bin Brahman. Und einfach mal beobachten, was nach ein paar Minuten, vielleicht auch nach längerer Zeit, passiert. Welchen Effekt das auf unseren Verstand und damit auf unseren Gemüt und auf unseren Körper hat. Ein weiterer schöner praktischer Einstieg, wie ich finde, ist die Praxis von Vinyasa. Ich habe schon eine Folge über Vinyasa gemacht und die fünf Elemente, die wir in der Jivamukti-Yoga-Methode im Vinyasa wiederfinden, den Ujjayi-Atem, Bandha, eine kontinuierliche Bewegung, Drishti, der fokussierte Blick und eine Intention. Und wenn diese fünf tatsächlich zusammenkommen können, dann kann ein Gefühl entstehen in der Bewegung auf der Yogamatte, in der es scheint, dass Raum und Zeit sich auflösen können. Dass wir also nicht mehr an Vergangenes und Zukünftiges gebunden sind. Wir gar nicht mehr wissen, wie lange wir gerade in einer Asana sind. Und vielleicht hast du solche Momente ja auch schon mal erlebt, wo du gar nicht weißt, war ich jetzt 3 Atemzüge da drin und wo es scheint, du könntest unendlich lange in einer Asana verweilen, weil sich alles gefügt hat, weil alle Energien aligned sind, wie man so sagt, weil alles im Gleichgewicht scheint. Und vielleicht kann das auf einer Erfahrungsebene die Idee von Brahman näher bringen. Ein dritter Vorschlag, den ich machen möchte, ist ganz gezielt nicht bei Brahman zu bleiben, sondern eine Idee von Brahman für sich zu finden, die einen Namen hat und die eine Form hat, als eine Art Kompass, eine Art Leuchtturm. Manche würden vielleicht Krishna nehmen oder Shiva oder du hast deinen ganz eigenen Namen. Und natürlich wird sich auf der Welt viel darüber gestritten, welcher Name für so etwas Kosmisches nun der richtige ist. Sogar Kriege, die immer wieder entfachen und immer noch laufen, werden über dieses Problem geführt, über eine Definition, die nur auf Verstandesebene stattfindet. Das ist der negative Aspekt, einen Namen zu finden, weil wir plötzlich uns abgrenzen können, darüber kämpfen können, darüber streiten können, damit nicht einverstanden sein können. Die positive Seite ist aber, dass es uns die Chance gibt, unseren Sinnen etwas Handfestes zu geben. Etwas, das wir eben sehen können, das wir ansprechen können, das wir aussprechen können, das wir in Form einer Statue vielleicht sogar anfassen können, vor dem wir uns vor einem Altar verneigen können. Und so können wir über diesen Weg wieder nicht als Ziel, sondern als Sprungbrett ein Gefühl und damit auch ein wahres Verstehen von Brahman bekommen, von dem, was eigentlich nicht beschreibbar ist, von dem, was für unseren Verstand eigentlich nicht zu fassen ist, aber wir können uns zumindest Stück für Stück annähern und dann vielleicht auch in allen anderen Situationen, selbst in denen, die wahnsinnig herausfordernd sind, selbst in den Wesen, mit denen wir nicht übereinstimmen, die anderer Meinung sind als wir, einen Funken von Brahman wiedererkennen. Als Übung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Neugierde und wie immer Abenteuerlust bei dem Versuch, so etwas für unseren Verstand eigentlich nicht Greifbares mal auszuprobieren. Neue, ungewohnte Gedanken, ungewohnte Perspektiven und Sichtweisen auf dich, auf die Welt, auf die Philosophie, auf Religion und so weiter anzutesten. Zumindest als Experiment. Hab ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihm ein Like schenkst, vielleicht sogar eine Bewertung, einen Kommentar hinterlässt. Wenn du auf YouTube bist, stell mir gerne deine Fragen, auch zu diesem Thema Brahman oder deinen Vorstellungen von dem, was Brahman ist, in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall lesen und sehr gerne auch beantworten.